Der Bibeltext für die Predigt steht im Matthäusevangelium Kapitel 5, Verse 1 bis 12. Die Bergpredigt. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Wer ist glücklich zu preisen? Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja auch vor euch schon die Propheten verfolgt.
Guten Morgen. Voll schön, euch wiederzusehen. Es war gut, eine Sommerpause gehabt zu haben, aber irgendwie habe ich mich auch total gefreut, jetzt wieder hier mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, euch wieder zu sehen und mit euch gemeinsam in diese neue Mittendrin-Phase irgendwie zu starten. Im Juni, manche wissen das von euch, im Juni waren wir als Leitungsteam zu Visionstagen und wir haben Gott konkret darum gebeten, uns zu sagen, oder wir haben ihn konkret gefragt, Gott, wohin soll die Mittendrin-Reise in den nächsten Jahren gehen? Was hast du vor mit uns? Was soll hier passieren? Und wir hatten ganz stark den Eindruck, dass er uns tatsächlich etwas gesagt hat und dass er uns was gezeigt hat, wohin es gehen soll. Und daraus ist die Vision 2020 entstanden. Und letzten Sonntag im Kerntreffen haben wir ausführlich darüber gesprochen. Und auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, klar, wird das immer wieder Thema sein. Und jetzt im September eben auch Thema der Mini-Predigtserie. Als wir das einem unserer befreundeten Pastoren in USA erzählt haben, dass wir eine Vision 2020 formuliert haben, hat der gesagt, wow, das ist ja toll. In Amerika ist, wenn du beim Augenarzt warst und du hast Top-Augen, steht auf dem Diagnosezettel Vision 2020, also Vision 2020. Und das hat uns total, und er sagte, das ist doch ein gutes Bild. Und scharf sehen, klar sehen, uneingeschränkt nach vorne gucken. Das ist das, was auch die Mittendrin 20, Vision 2020 sein soll, was wir uns wünschen. Wir wollen klar und mutig und voller Vertrauen und voller Glauben vorwärts sehen, vorwärts gehen, gucken, wohin geht die Reise. Und diese Vision soll uns Orientierung geben. Und wir wollen sie gerne mit Gottes Hilfe erreichen. Aber wir wollen daraus nicht einen Maßstab machen für geschafft oder versagen. Sie soll uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Sie soll uns helfen, Prioritäten zu setzen, uns zu fokussieren, aus den vielen Möglichkeiten die richtigen auszuwählen. Und uns ist sehr, sehr bewusst, dass wir ohne Gott eigentlich gar nicht anfangen müssen. Aber wir rechnen damit, dass er wirklich mitgeht, dass er uns hilft und vertrauen darauf, dass er die Ergebnisse schenkt, die er für richtig hält. Von Anfang an war die Mittendrin-Vision, wir sind hier, um die Stadt Potsdam durch das Evangelium, von dem wir glauben, dass es Einfluss auf alle Lebensbereiche hat, spirituell, kulturell und sozial zu prägen. Und diese Vision 2020 ist dem unter- oder zugeordnet. Das ist jetzt nicht was völlig Neues, sondern das soll so bleiben. Und es ist jetzt konkret, sehen wir uns danach in den nächsten 5 Jahren in der Stadt Potsdam positiv bekannt zu werden. Wir sehen uns danach an 3 Standorten in Potsdam sonntags Gottesdienst zu feiern. Wir sehen uns danach in vielen Kleingruppen, 60 Kleingruppen in der ganzen Stadt uns zu versammeln und ein Netzwerk von 500 Leuten zu sein, die dynamisch sind und wachsend. Eine bunte Mischung aus eigenverantwortlichen, missional, also ihren Glauben lebenden Christen und Menschen, die auf der Suche sind, die fragend sind, die verzweifelt sind. Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, aus allen Stadtteilen, aus allen Schichten, weil das Evangelium Brücken baut und Menschen verbindet. Menschen, die eine Beziehung zu Gott beginnen, weil sie anfangen, Jesus zu vertrauen, und Menschen, die schon lange mit Gott leben und die sich nicht zurückziehen, sondern in allen Bereichen, in denen Potsdam irgendwo Einfluss hat, zu finden sind. Film, Diakonie, Musik, Forschung, Uni, Politik, Sport. Und wir erleben, dass bei mittendrin Menschen eine Beziehung zu Gott anfangen und Menschen, die mal eine Beziehung hatten oder schon lange eine Beziehung zu Gott haben, in dieser Beziehung weiterkommen und wachsen. Und diese Vorstellung, die begeistert mich. Und seit wir darüber nachdenken, habe ich dann überlegt, ja, wie können wir dafür sorgen, dass der Funke überspringt? Ich habe mich gefragt, was muss dafür passieren? Wie muss eine Predigtreihe zu einer Vision aussehen? Ich weiß nicht, was du für Erwartungen an heute hast. Vielleicht auch gar keine. Eine Motivationsrede? Oder erwartet man in der Kirche eine Appelle? Oder eine große Tafel mit Listen, wo du dich verbindlich eintragen kannst, um mitzumachen? Ich weiß nicht, was dich motiviert, und ich weiß auch nicht, was dazu führt, dass eine Motivation lange anhält bei dir eigentlich. Und dann habe ich vorletzte Woche kurz innegehalten und gestoppt. Und dann habe ich mich gefragt, was hat Jesus eigentlich gemacht? Wie hat er das eigentlich ganz am Anfang gemacht? Was hat er eigentlich ganz am Anfang gesagt? Irgendwie muss das ja funktioniert haben, sonst wären nicht heute noch, 2000 Jahre später, Menschen, die bereit sind, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, zu versuchen, mit ihm zu leben. Aus denen besteht Kirche, und Kirche gibt es weltweit. Wie hat er den Menschen vor Augen gemalt, das ist die Richtung, in die es gehen soll? Das ist die Vision. Und das bedeutet es, Teil davon zu sein oder Teil davon zu werden. Und so bin ich dann zurückgegangen und bin bei dem Text gelandet, von dem wir gerade den Anfang gehört haben, der ersten großen öffentlichen Rede von Jesus, der sogenannten Bergpredigt. Und ganz schnell war mir klar, Jesus zielt gar nicht in erster Linie auf unsere Motivation, gar nicht in erster Linie auf unser Verhalten, sondern Jesus zielt auf unsere Motive. Er zielt auf unser Herz. Im ersten Buch im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, ist diese Rede überliefert, gleich am Anfang, kurz nach dem Bericht über die Geburt und den Stammbaum und die Kindheit von Jesus. Dann ist 30 Jahre Lücke, wo wir gar nicht viel wissen, was passiert ist. Dann wird Jesus getauft von Johannes dem Täufer, hat sofort danach den ersten Konflikt, eine heftige Diskussion mit dem Teufel persönlich. Und danach fängt das öffentliche Wirken von Jesus an. Und er macht eine Visionsaussage, mit der man keinen Wahlkampf gewinnen würde. Das Erste, was Jesus in der Öffentlichkeit sagt, ist, kehrt um. Das ist seine Visionsaussage. Die ersten öffentlichen Worte von Jesus ist nicht, kommt mit, nicht mal, ich hab euch lieb. Er sagt auch nicht, wenn ihr mit mir lebt, dann werdet ihr die tollsten Sachen erleben, Wunder und Zeichen am laufenden Band. Er sagt auch nicht, lasst uns gemeinsam die Welt verändern. Er sagt, kehrt um und ändert euer Leben. Seine Vision ist, So geht es nicht weiter wie bisher. Und interessanterweise folgen ihm die Menschen. Und wir lesen hier, Menschenmassen haben ihn umgeben. Jesus hat polarisiert. Es gab auch die und gibt die, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Aber die Klarheit, mit der er aufgetreten ist, war auch anziehend. Und Jesus nutzt das Interesse seiner Zuhörer, steigt mit ihnen auf einen Berg. Alle setzen sich, er auch, und er lehrt sie. Und in dieser Visionsrede beschreibt er den Menschen, was es bedeutet, Christ zu sein. Ein Nachfolger von Jesus zu sein. Nicht nur ein Fan, nicht nur jemand, der sagt, ja, okay, es scheint irgendwie doch irgendwie Gott zu geben, sondern ein Mensch, der wirklich Gott vertrauen möchte. Und er beschreibt in dieser Rede, die geht über 2-3 Kapitel im Matthäusevangelium, beschreibt er die Auswirkungen des Glaubens auf unsere Beziehungen, auf Gebote, auf unseren Umgang mit Finanzen, auf unsere Sexualität, auf unsere Ehe, auf das Leben, Zusammenleben mit Schwachen und Armen, auf unsere Sorgen und so weiter. Eine Rede, in der Jesus sehr, sehr deutlich sagt, welchen Anspruch Gott hat und welche Anforderungen er an das Leben seiner Nachfolger stellt. Nicht irgendwelche speziellen Nachfolger, irgendwelche Freaks, sondern an alle ganz gewöhnlichen Nachfolger. Ihr habt am Eingang zusammen mit dem Programmheft einen Brühwürfel bekommen. Hat den schon jemand aufgegessen? Unsere ausländischen Mitbürger dachten, das sei ein Bonbon. Wir haben es verhindern können. Die Bergpredigt ist wie ein Brühwürfel. Ein Konzentrat davon, was es bedeutet, Gott zu folgen. Und ein Leben zu leben, in dem das praktisch und sichtbar wird. Ein Brühwürfel ist nicht lecker. Und ein Brühwürfel lässt sich nur schwer schlucken. Aber dieses Konzentrat hat eine unglaubliche Kraft in sich, um Dinge zu würzen. Wie die Bergpredigt. Die ist, wenn man hinguckt, nicht wirklich lecker. Und die lässt sich an vielen Stellen schlecht schlucken, aber hat eine unglaubliche Kraft, Leben radikal zu verändern. Und das malt Jesus diesen Menschen und uns vor Augen, denen, die nur mal zum Gucken da waren, denen, die ihn vielleicht schon als kleinen Jungen gekannt haben und jetzt mal gucken wollten, was aus dem geworden ist, jetzt wo er 30 geworden ist kürzlich, denen, die ihn mochten, denen, die ihn noch nie gemocht haben und auch mal gucken wollten, denen, die begeistert waren, den Skeptikern, den Fragenden, den Verwirrten, den Ablehnenden, alle die waren definitiv in dieser Menschenmenge versammelt. Und zu all denen sagt Jesus, damit wir uns nicht missverstehen, mit mir ändert sich alles. Und wer mir folgen will, wer zu mir gehören will, für den ändert sich ebenfalls alles. Hört gut zu, wie ein Leben, das Gott gefällt, idealerweise aussieht. Und dann fängt er an zu erzählen. Die Bergpredigt gilt als eine der größten Reden der Menschheitsgeschichte. Sie ist weltweit anerkannt, auch in vielen Bereichen. Häufig zitieren Politiker die Bergpredigt. Und meistens heißt es dann in der Einleitung, kommen dann so Sätze wie, eigentlich bin ich ja nicht religiös und mit vielen Dingen, die der christliche Glaube so an Dogmen hat, kann ich auch nicht so viel anfangen, aber die Bergpredigt, eine wunderbare Rede. Wenn wir so leben würden, wie Jesus das dort beschreibt. Und dann wird häufig die goldene Regel der praktischen Ethik zitiert. Matthäus 7, Vers 12, behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. wenn das doch mal passieren würde. Dieses Zitat von Jesus hat sich übrigens durchgesetzt bis in unsere öffentlichen Toiletten. Der Aufkleber "Verlass diesen Raum bitte so, wie du ihn vorfinden wolltest" ist nichts anderes als eine praktische Alltagsanwendung aus der Rede von Jesus. Und ich glaube, wir wissen das manchmal gar nicht, wie viel Einfluss Jesus in unser Leben hat. Und wer dann aber mal die Rede von Jesus ganz liest, der merkt schnell, wow, so einfach ist das gar nicht. Die eignet sich eigentlich gar nicht, um daraus ein gesellschaftliches Programm oder ein politisches Manifest oder eine Ideologie abzuleiten. Der appelliert gar nicht an unsere positive, natürliche Veranlagung. Er sagt nämlich ziemlich deutlich, es geht um eine radikale Veränderung. Lasst euch nicht täuschen, sagt Jesus hier, normal ist anders. Die amerikanische Professorin für Literaturwissenschaften Virginia Owens hat sie ist an einigen Universitäten in den USA und sie hat in einem Seminar ihren Studenten die Aufgabe gegeben, sie sollen bitte die Bergpredigt lesen, analysieren und eine kurze Zusammenfassung schreiben. Und bei der Auswertung hat sie festgestellt, viele der Studenten hatten die Bergpredigt vorher noch nie gelesen. Manche kannten sie vom Hörensagen, manche kannten sie auch gar nicht. Und fast niemand konnte mit dem Inhalt was anfangen. Einer hat geschrieben, ich mag die Bergpredigt nicht, ich hatte beim Lesen das Gefühl, perfekt sein zu müssen, aber wer ist das schon? Und ein anderer hat gesagt, das ist doch absurd, diese Rede ist das dümmste und unmenschlichste, was ich je gelesen und gehört habe. Hat Jesus da einen Denkfehler? Normal ist anders. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Jesus ist, ob du auch skeptisch bist oder ob du sagen würdest, ich würde schon sagen, ich bin Christ, aber vieles von dem, was er sagt, ob das so radikal wirklich sein muss, ein bisschen moderater und ich könnte voll mitgehen. Ich glaube sogar, dass Jesus hier noch einen Schritt weiter geht, als wir eigentlich denken. Ich habe schon häufig gehört und auch selbst gesagt, Jesus kommt und stellt alles auf den Kopf. Ich glaube, Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich bin in eine Welt gekommen, in der alles auf dem Kopf steht. Und ich helfe euch, es wieder richtig zu drehen. Normal ist anders. Glücklich zu preisen sind nicht die, die reich und gesund sind. Das ist doch das, wo wir sagen würden, wer ist denn glücklich? Ja, was gehört zu glücklich sein? Reich sein, gesund sein, Urlaub hatten und so weiter. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind nicht die, die reich und gesund sind, wie ihr denkt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Glücklich zu preisen sind nicht die, bei denen alles gut läuft. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Glücklich zu preisen sind nicht die, die mit Gewalt oder guten Argumenten ihre Meinung durchbringen, sondern die Sanftmütigen, die, die nach Gerechtigkeit hungern, die nach Barmherzigkeit sich sehen, die Frieden stiften. Und diese Rede von Jesus trifft voll auf unsere Sehnsucht nach mehr Liebe, nach mehr Frieden, nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr Barmherzigkeit, nach einem besseren Umgang miteinander. Und ich weiß nicht, wie viele von euch denken jetzt, ja, es wäre doch wirklich schön, wenn das so wäre. Und darum wird diese Rede auch häufig zitiert. Und vielleicht hast du, wie ich auch, Menschen im Kopf, von denen ich mir wünschte, dass sie sich das unbedingt mal anhören und auch zu Herzen nehmen. Chef, Vermieter, Partner, Mitbewohner, Kommilitonen, was auch immer. Und gleichzeitig neben dieser Sehnsucht, auf die sie trifft, wissen wir, die Realität ist doch komplett anders. Die Skrupellosen haben die Nase vorn, die Gedopten gewinnen, die Schleimer gehen auf der Karriereleiter nach oben, die mit den besseren Waffen siegen. Wer sich ernsthaft mit den Aussagen von Jesus hier beschäftigt, der wird merken, eigentlich mag ich das nicht und gleichzeitig, boah, wäre doch toll, wenn die anderen Leute so leben würden. Es hätte Vorteile für mich. Und irgendwie ahnen wir, so sollte es eigentlich sein. Es wäre toll, wenn es so wäre. Und bei mir war dann der nächste Gedanke, eigentlich sollte ich so sein. Und ich schaff's nicht, nicht mal in Ansätzen. Wie soll das gehen? Hat der eine Student nicht eine ganz normale Reaktion beschrieben? Ich fühle mich schlecht, ich habe das Gefühl, perfekt sein zu müssen. Und wer ist das schon? Was machen wir jetzt also damit, was Jesus hier sagt? Wie passt das mit einer Vision 2020 zusammen oder mit der Vision für dein Leben? Ich glaube, dass Jesus uns hier ziemlich krass herausfordern möchte. 9-mal sagt er, glücklich zu preisen sind die, die. Und ich glaube nicht, dass er 9 unterschiedliche Gruppen ansprechen will. Die, die tendenziell eher ein bisschen mehr Barmherzigkeit und die, die tendenziell eher ein bisschen ärmer im Geist sind und so. Jesus beschreibt hier als Brühwürfel, wie er sich ein Leben eines Christen, eines Nachfolgers, von einem, der sagt, ich bin Jünger, ich möchte lernen von Jesus, ich möchte vertrauen, wie er sich ein Leben von einem Christen vorstellt. Und dazu gehören alle diese Merkmale. Aber wo ist das schon so? Bei wem? Wer kann das sein? Wer will das schon? Wieso sollte ich mich auf sowas einlassen? Geht das überhaupt? Und ich glaube, dass Jesus hier in dieser Rede eine Beschreibung liefert von einem Menschen, von einem Leben, bei dem erstmal etwas passiert sein muss, von außen zugesprochen, bevor derjenige oder diejenige anfängt, darüber nachzudenken, etwas tun zu wollen. Vor dem Tun muss das Sein verändert werden. Und die Mittendrin-Vision ist ein Teil der größeren Vision Gottes für diese Welt. Und sie soll von daher viel mehr sein als eine Motivation dazu, in den nächsten 5 Jahren das zu machen und dann fallen uns neue Sachen ein und dann machen wir das und dann machen wir das. Es ist mehr als eine Motivation. Diese Vision unserer Kirche kann nur dann Realität werden, wenn sie bei uns allen eingebunden ist in einen persönlichen geistlichen Prozess, der abläuft. Ganz individuell, egal an welcher Stelle du gerade stehst und egal von wo aus du startest. Von einem Prozess, bei dem Jesus unser Sein verändern will, unser Herz und nicht unser Verhalten. Das kommt dann hoffentlich. Das kommt dann automatisch, glaube ich. Christsein bedeutet oder Christwerden bedeutet, ich bin arm vor Gott. Und ich gestehe mir und Gott diese Armut auch ein. Eines der Dinge, die einen Christen ausmachen können, ist es, sagen zu können, ich kann der Tatsache ins Auge schauen, dass ich nichts zu bringen habe. Gar nichts. Gott gegenüber bin ich bankrott. Total pleite. Und das ist doch nicht normal. Niemand sonst würde das sagen. Die meisten Menschen, wenn sie sich Gedanken über Gott machen und darüber nachdenken, dass sie ihm vielleicht mal begegnet, falls es ihn gibt, die denken, na dem gutmütigen älteren Herrn werde ich schon verklickern können, dass mein Leben doch gar nicht so schlecht war insgesamt. Klar, es gibt diese Momente, wo es nicht so gut gelaufen ist, aber die hat doch jeder. Aber auf der anderen Seite, was ich alles Gutes gemacht habe, ich habe mich um Leute gekümmert. Ich habe den Flüchtlingen mein Fahrrad gespendet, was ich nicht mehr gebraucht habe. Ich habe mich für meine Kinder aufgeopfert. Ich habe beim Studium nur selten betrogen. Ich habe anderen Nachhilfe gegeben für 8 Euro die Stunde, obwohl ich 15 hätte bekommen können. Ich habe Ökostrom bezogen. Und ich habe meine Eltern über alles geliebt. Für die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, guter Mann, dafür hätte ich gerne deine Vergebung, klar. Aber wenn man mein Leben mit einem Konto vergleicht, ist doch auf der Haben-Seite, wenn auch nur, aber ein bisschen mehr wenigstens. Ein kleines Plus, ein kleines positives Guthaben. Zum Christsein und zum Christwerden gehört es dazu, zu sagen, ich habe nicht mal ein kleines positives Guthaben vorzuweisen. Das ist einfach gar nichts. Es gibt nichts, was ich bringen könnte, was Gottes Wohlwollen oder seinen Segen, womit ich den verdient hätte. Diese krasse Erkenntnis bedeutet es, arm sein vor Gott. Dann habe ich kurz über mich nachgedacht und habe gedacht, was ist aber mit all den guten Dingen? Und ich habe gemerkt, dass häufig sogar an den guten, gerade an den sogenannten guten Taten deutlich wird, dass ich eigentlich die Kontrolle behalten will. Und dass die Motive dahinter zutiefst egoistisch sind. Wenn ich mich wie bekloppt für meine Kinder aufopfere, damit sie mich lieb haben, dann ist das toll, aber zutiefst egoistisch, weil es um mich geht. Wenn ich viel spende, um Steuern zu sparen, dann ist das toll, aber dann ist es zutiefst egoistisch. Wenn ich mich ehrenamtlich engagiere, damit Leute sagen, boah, das macht ihr aber toll, das hast du aber echt, oh, klasse, dann ist das toll, aber dann ist es zutiefst egoistisch motiviert. Und eine Bankrotterklärung ist was anderes. Sie abzulegen heißt, Kontrolle aufzugeben, und in letzter Konsequenz ist das nur für Christen möglich, die ihre Identität und ihre Sicherheit wirklich in ihrer Abhängigkeit von Gott gefunden haben. Alle anderen sagen zu Recht, das ist doch bekloppt. Das macht doch keinen Sinn. Das stimmt doch nicht. Das ist doch nicht normal. Und dann können wir zur letzten Seligpreisung springen. Selig seid ihr. Wenn das nämlich in eurem Leben passiert, dann werden da die Leute sein, die euch verlachen, die euch für blöd halten, die euch verfolgen, die sagen, ihr habt sie nicht alle. Das ist doch nicht normal. Aber mal ganz ehrlich, willst du normal sein? Die wenigsten würden sagen, klar, ich bin gerne wieder Mainstream, gerne ganz normal. Ich mache gerne das, was alle machen. Ich esse gerne das, was alle essen. Ich glaube gerne das, was alle glauben. Ich höre gerne das, was alle hören. Ich trage gerne die Klamotten, die alle tragen. Doch nicht wirklich, oder? Und Jesus sagt, normal ist anders. Kannst du dir eingestehen und Gott eingestehen, dass du arm bist vor Gott? Und vielleicht macht dich dieser Gedanke traurig. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, die traurig sind über ihren eigenen Zustand und dann umkehren. Glücklich zu preisen sind die, die sanftmütig sind, die ohne eigene Macht sind und total abhängig. Echte Nachfolger, sagt Jesus hier, wissen, dass sie auf Gottes Gnade und seine Vergebung angewiesen sind. Absolut. Und nicht nur in den Momenten, wo wir es nicht mehr im Griff haben. Sanftmütigkeit ist eine ganz neue Beschreibung von Machtausübung und Einflussnahme. Hast du gerne Recht? Bist du gerne im Recht? Ein Nachfolger von Jesus hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Und das ist was ganz anderes, als immer Recht haben zu wollen. Ein Leben, wie es hier in der Bergpredigt beschrieben wird und von dem du vielleicht auch denkst, boah, wie gut wäre das, wenn wir so miteinander leben würden. Das ist die Beschreibung eines Lebens, das nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, nach mehr Liebe, nach mehr Frieden, nach absoluter Integrität, nach Vertrauen zueinander. Was fangen wir damit jetzt an? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, auf diese Rede von Jesus zu reagieren. Entweder so wie der Student. Je dichter uns Jesus mit diesen Aussagen kommt, desto mehr sagen wir, das fühlt sich echt unangenehm an. das ist doch total unrealistisch, ich fühle mich bedroht, damit will ich nichts zu tun haben. Oder die Aussagen von Jesus treffen uns irgendwo und sie überführen uns und sie zeigen uns unsere eigene Bedürftigkeit und zeigen uns das, was ohne eine Beziehung zu Gott sowas von unrealistisch und unerreichbar und utopisch aussieht. Und das wird durch die Beziehung zu Gott zu einer lebensverändernden Realität. Und das passiert immer dann, immer in dem Moment, wenn Jesus Teil von unserem Leben wird und unser geschlossenes System aufbricht und verändert, indem er die Dinge, die auf dem Kopf gestanden haben, umdreht und sagt, hey, normal ist anders. Du dachtest, in der Pfütze zu spielen ist normal. Und dann kommt Jesus und zeigt dir das Meer. Wir dachten, im Hof eine Sandburg bauen ist das höchste der Gefühle. Und dann kommt Jesus und zeigt uns die Alpen. Wir dachten, es ist normal, das tun zu müssen und ständig diese Schuldgefühle zu haben und dran zu zerbrechen, dass wir es nicht schaffen. Und dann kommt Jesus und zeigt uns alles, was er für uns getan hat und löst in uns aus, dass wir das wollen und nicht, dass wir es müssen. Jesus ist realistisch genug zu wissen, dass wir ihn brauchen, um den Ansprüchen Gottes zu genügen. Und er sagt später, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber dem, der glaubt, ist alles möglich. Und in dieser Spannung leben wir. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber dem, der glaubt, dem ist alles möglich. Und mal tendieren wir mehr hierhin und mal tendieren wir mehr hierhin. Was braucht jemand, der wirklich Durst hat? Ich war noch nie richtig am Verdursten und ich habe überlegt, ob ich das überhaupt richtig verstehen kann, was hier gesagt wird. Was braucht jemand, der extrem Durst hat? Wasser. Viel. Umsonst. Der braucht keinen IKEA-Gutschein oder sonst was. Wasser. Was braucht jemand, der nach einem reinen Herzen, nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit hungert und dürstet, weil er geistlich arm ist? Ich glaube, er braucht Gnade und Barmherzigkeit. Und die gibt's bei Jesus. Umsonst und viel. Wie? 9-mal sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die. Wer oder was beschreibt er hier eigentlich? Und warum? Hört euch das nochmal an. Arm vor Gott. Traurig. Sanftmütig. Hungrig. Durstig. Gerecht. Barmherzig. Reines Herz. Friedenstifter. Verfolgt. Beschimpft. Diese Beschreibung hier deutet, bevor sie uns anspricht, auf den, der das alles in Perfektion in seinem Leben war. Die Seligpreisungen mit dem, was hier aufgeführt ist, beschreiben das Leben von Jesus, der das alles für uns erfüllt hat. Und das kann unser Sein verändern. Und das kann dann unser Tun verändern. Jesus kann das so behaupten, weil seine Worte und sein Tun und sein Sein zu 100% übereingestimmt haben und deckungsgleich waren. Er hat genau so gelebt. Warum können wir reich werden? Warum können wir getröstet werden? Warum werden wir das Himmelreich erben, die Erde als Besitz bekommen? Warum werden wir Erbarmen bei Gott finden? Warum werden wir Gott sehen? Weil wir die Ansprüche Gottes so toll erfüllen? Ich nicht. Wir werden reich werden, weil Jesus arm geworden ist. Für uns. Wir können getröstet werden, weil er traurig geworden ist und geweint hat. Wir werden das Himmelreich erben, weil er sein Reich losgelassen hat. alles verloren hat. Wir werden Söhne und Töchter genannt werden, weil der Sohn Gottes einsam in der Dunkelheit gestorben ist. Wir können das alles bekommen, wonach wir uns sehnen, nur weil er freiwillig alles losgelassen hat. Und unser Durst kann gestillt werden, weil Jesus am Kreuz hing und gesagt hat, ich bin durstig. Ich bin leer. Wir können bei Gott Barmherzigkeit bekommen, weil Jesus keine Barmherzigkeit bekommen hat. Weder bei Pontius Pilatus, noch bei Herodes, noch bei der Menge, die ihn ausgelacht hat und geschrien hat, kreuzigt ihn. Und nicht bei seinem Vater, der wusste, nur so kann ich die Welt retten. Es gibt eine Vision, eine klare Sicht für jeden von uns und für uns als Kirche. Weil Jesus in der Dunkelheit am Nachmittag fokussiert auf die Rettung der Welt für uns am Kreuz gestorben ist und die Augen zugemacht hat für uns. Deswegen können wir klar sehen. Und wir brauchen Friedensstifter, weil die Welt im Krieg und in Aufruhr gegen Gott und gegeneinander ist. Und Jesus war das alles für uns. Und das verändert unser Sein vor Gott. Und das verändert unser Tun. Und so wird aus etwas, was für uns irgendwie menschlich unerreichbar und utopisch war, durch Jesu und durch das, was er getan hat, wird es Realität. Und so wird die Mittendrin-Vision zu einem Teil von Gottes großer Gesamtvision. Und endgültig erleben wir das dann in der Ewigkeit, wenn alles wieder perfekt ist. Und jetzt sind wir da, jeder Einzelne und wir als Kirche berufen, davon was umzusetzen hier. Weil wir unsere eigene Bedürftigkeit erkannt haben und wenn wir sie erkannt haben, deshalb floriert der Bereich Diakonie bei mittendrin. Weil wir Freude daran haben, was weiterzugeben, zu helfen, Trost zu spenden, auszuteilen, abzugeben. Weil wir sehen, wie wichtig Gott unsere Stadt ist, engagieren wir uns in allen möglichen Bereichen und bringen Frieden und Gerechtigkeit, das, was wir kennengelernt haben, in unsere Familien, an unsere Arbeitsstellen, in unsere Vereine, in unsere Nachbarschaft. Weil wir das Evangelium klar verkündigen, und das hinterfragt die allgemeine Definition von normal. Wird es die geben, die uns lieben? Und es wird aber auch die geben, die uns anfeinden und beschimpfen und verfolgen. Und Jesus sagt, das gehört zu normal dazu. Und weil unser Sein verändert ist, verändert sich dann unser Tun. Und wir fragen nicht mehr, was bringt mir das denn? Warum sollte ich? Und in uns wächst die Sehnsucht danach, dass diese Veränderung bei noch vielen möglich wird, zum Wohl der Stadt. Und nur so wird die Vision langsam Realität. Sie fängt bei dir und bei mir an in einem geistlichen Prozess und greift dann um sich. Nehmt den Brühwürfel mit nach Hause als Erinnerung und legt ihn euch irgendwo hin oder lutscht ihn oder kocht was draus und lasst uns gegenseitig von unseren Erfahrungen damit dann hören. Denkt dran, es ist unglaublich schwer zu schlucken, aber es hat eine unglaubliche Kraft, in diesem Konzentrat Leben komplett zu verändern, wie die Bergpredigt. Und jetzt ist die Frage, was ist dein ganz konkreter nächster Schritt? Was brauchst du?